Ich fand das heute toll, sich das bewusst zu machen, dass wir einen großen Gott haben, einen lebendigen Gott, einen Herrscher über das All, einen Herrscher über unser Leben, einen Herrscher über uns und letztlich auch Herrscher über, ja, über unseren Staat, über das, was uns eben auch betrifft, nämlich ja, unser Leben innerhalb eines, hier in Deutschland, eines Staates. Deswegen habe ich heute mal das Thema genommen, Christ und Staat. Und wie es so zufällig so ist, haben wir heute Bundestagswahl. Das hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, damit ich dieses Thema heute gewählt habe. Soll uns aber nochmal bewusst machen, wie wir vor Gott stehen, wie wir auch, wie er uns sieht, wie er den Staat sieht, einfach auch mal, um da zu hören, ja, auch Gott ist der, der da an der Stelle über dem Allen steht. Kim Jong-un. Am 11. April 2012 wurde er auf der 4. Parteikonferenz der Partei der Arbeit Koreas zum ersten Sekretär und damit offiziell zum Parteiführer gewählt. Am 13. April 2012 wählte ihn die oberste Versammlung zum ersten Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungskomitees. Heute testet er recht regelmäßig Raketen und droht letztlich der Weltbevölkerung. Die DDR. Die DDR wurde auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone und dem sowjetischen Sektor Berlins am 7. Oktober 1949 als Reaktion auf die 5 Monate vorher erfolgte Gründung der Bundesrepublik Deutschland gegründet. Sie stand von Anfang an unter der Herrschaft der SED und war Teil des unter der Vorherrschaft der Sowjetunion stehenden Ostblocks. Von 1949 bis 1971 war Walter Ulbricht als Generalsekretär der SED der faktische Machthaber, von 1971 bis 1989 Erich Honecker. Im Jahr 1961 veranlasste die DDR-Regierung den Bau der Berliner Mauer. Sie war Teil der innerdeutschen Grenze und trennte vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 West-Berlin vom Osten der Stadt und dem sie umgebenden Gebiet der DDR. Sie war das bekannteste Symbol für den Kalten Krieg und die Teilung von Deutschland. Bei Versuchen, diese Mauer zu überwinden, kamen mindestens 239 Menschen ums Leben. Wir gehen noch weiter zurück. Adolf Hitler. Er war seit 1921 Führer der NSDAP, seit 1933 Reichskanzler, 1934 als Führer und Reichskanzler zugleich Regierungschef und Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches während der Zeit des Nationalsozialismus. Als Diktator des sogenannten Dritten Reichs ließ er alle Oppositionsparteien verbieten und politische Gegner in Konzentrationslagern einsperren und vielfach ermorden. Er entfesselte den Zweiten Weltkrieg und betrieb die systematische Entrechtung und die Ermordung von Millionen europäischer Juden sowie von Sinti, Roma, Homosexuellen und Behinderten. Kaiser Nero. Kaiser Nero, er war der 5. römische Kaiser von 54 bis 68 nach Christus. Und er war der angenommene Sohn seines Vorgängers Claudius. Den leiblichen Sohn von Claudius ließ er zur Sicherung seiner Herrschaft übrigens vergiften. Nero, er war skrupellos, grausam und folgte seinen Leidenschaften je länger, je mehr und ohne Hemmungen. Als im Jahre 64 3 von den 14 Stadtteilen Roms durch einen großen Brand weithin zerstört wurden, geriet Nero in den Verdacht, er habe das Feuer legen lassen. Daraufhin lenkte er die Volkswut auf die Christen und als die angeblichen Brandstifter und ließ viele von ihnen hinrichten. In der Christenverfolgung unter Nero sollten der Überlieferung nach auch Paulus und Petrus den Tod gefunden haben. Ebenfalls noch während der Herrschaft Neros begann der jüdische Aufstand in Palästina, der mit der Zerstörung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels zu tun endete. Und Neros Grausamkeiten führten schließlich zu seinem Untergang. Verlassen von seinen Truppen und vom Senat zum Tode verurteilt, starb er durch Selbstmord. Und jetzt versetzt euch in die Lage eines Christen in Rom. 55, 56 nach Christus. Da könnte vielleicht ein römischer Christ erzählen, wieder einmal sind unsere Versammlungen durch den römischen Soldaten gestört worden. Der Druck auf uns Christen nimmt immer mehr zu. Das Leben in Rom ist einfach anstrengend. Was sollen wir tun? Wir können doch nicht einfach zusehen, wie es uns immer schlechter geht. Und die Politiker werden immer schlimmer. Kaiser Nero ist so korrupt, wo wird das alles mal enden? Wir leben im Umfeld einer heidnischen Kultur. Fast der ganze Mittelraum ist durch die Römer besetzt. Vielleicht sollten wir die Römer mit ihren eigenen Waffen schlagen und im Untergrund kämpfen. Selbst Jesus war ja gegen die Händler im Tempel mit Gewalt vorgegangen. Warum nicht wir auch? Wir bekämpfen doch nur das Böse. Das kann doch nicht verkehrt sein. So dachten die Menschen damals vielleicht. Und dann bekommen die Menschen damals einen Brief von Paulus. Da heißt es in Römer 13, 1 bis 7, jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn von denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du von ihr Lob erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht, an dem der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie ist Gottes Dienerin. Auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem Furcht gebührt. Ehre, dem Ehre gebührt. Wir spüren was von dieser Spannung, die die Menschen damals in Rom vermutlich gehört haben. Was muss das vielleicht sogar ein Schlag für die Christen in Rom gewesen sein ins Gesicht? Das kann doch Paulus nicht wirklich denken. Aber er dachte so. Und wie mussten die Menschen damals diesen Text verstehen? Wie müssen wir ihn heute verstehen? In der Einleitung habe ich 4 Beispiele gebracht von brutalen Machthabern und Regimen. Ist das jetzt richtig, dass man den Staat untertan sein soll? Aber Untertan und Unterwerfung, was heißt das denn eigentlich? Aus welchem Zusammenhang kennen wir denn das Wort in der Bibel noch? Ich habe mal da ein bisschen nachgeforscht und verschiedene Beispiele gefunden. Das Stichwort Unterordnung, das kennen wir, die Frau unter den Mann, die Frau innerhalb der Gemeinde, der Mann unter die Autorität Christi, Kinder ihren Herren gegenüber, von Sklaven ihren Herren gegenüber, dann eine zwanghafte Unterordnung dämonischer Mächte unter himmlische Mächte, Unterordnung der Schöpfung unter den Verfall, Unterordnung der Gedanken unter die Vernunft. Und das Stichwort Unterwerfung, das kennen wir auch, Unterwerfung aller Jüngeren unter geistliche Leiter und Älteste. Unterwerfung von allen Dingen für Christus durch den Vater, aber auch Christus selbst unter den Vater. Unterwerfung unter Gottes Autorität. Unterwerfung in Bezug auch auf säkulare Autoritäten. Wenn man das so liest, ist das eigentlich recht eindeutig und herausfordernd. Und es wird etwas von dem deutlich, wenn Paulus sagt, es ist nötig, notwendig, sich unterzuordnen. Und ich möchte unser weiteres Vorgehen in 3 Abschnitte gliedern. Erstens, der Staat ist eine göttliche Einrichtung. Zweitens, der Staat hat die Aufgaben, Gutes zu fördern und dem Bösen zu widerstehen. Und der dritte Gedanke, was sollen wir für den Staat tun? Der erste Gedanke, der Staat ist eine göttliche Einrichtung. Ich lese uns nochmal die ersten beiden Verse. Jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, Die aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Ja, warum will die Bibel, und das ist Gottes Wort, geschrieben hier in dem Fall von Paulus und an anderer Stelle eben auch Jesus, dass wir uns dem Staat unterordnen? Er will es, weil Gott den Staat eingesetzt hat. Das heißt, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Auch dann, wenn wir an all die Schreckensregime denken. Ich finde, Gott mutet uns mit diesem Wort aus Römer 13 echt eine Menge zu. Denn es ist hier ohne Einschränkung das gesagt. Es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und es sei vorweggenommen, es gibt auch im restlichen Neuen Testament keine Einschränkung. Es gibt eine kleine Einschränkung, weil es heißt, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da, wo uns der Staat Dinge auferlegen würde, die gegen unseren Glauben gehen würden, da dürfen wir oder müssen wir Gott mehr gehorchen. Aber ansonsten, es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und das wird uns gleich, da wird uns gleich ein bisschen unwohl. Vielleicht geht es nicht nur mir so. Und da fragen wir uns doch, alle staatliche Macht, auch die, die Massenmord an ungeborenen Kindern legalisieren, die Ehe und Sexualmoral dem Verfall preisgibt, Regierungen, die Minderheiten unterdrücken und versuchen auszurotten, auch die, die, ja, die Liste lässt sich leider genauso beliebig verlängern. Mir haben sich diese Fragen gestellt. Und wisst ihr, es wäre seltsam, wenn wir diese Fragen nicht hätten. Aber ich möchte diese Fragen heute Morgen auch gar nicht versuchen, in allem zu beantworten. Wie gesagt, Gott mutet uns da etwas zu. Und das, obwohl wir ja eigentlich in einem Land leben, was vergleichsweise ein Vorzeigeland ist. Und das gilt nicht nur für eine Kanzlerin und für viele Minister, sondern auch für einen römischen Kaiser, der sich selbst für Gott hält. Also das ist nicht ein Vorzeigeland, aber das mutet uns Gott eben auch zu, wenn wir an Nero denken. Von Gott eingesetzt, mit dem Ziel, das Land zu regieren, um das Land vor Angriffen von außen zu bewahren, das Land vor Kriminalität zu schützen, um Gerechtigkeit zu schaffen. Das trifft zwar nicht immer alles zu, aber eben auch eine schlechte Regierung wäre gegenüber keiner Regierung eine schlechtere Alternative. Luther hat einmal gesagt, wenn es keinen Staat gäbe, dann würde eins das andere fressen, so dass niemand imstande wäre, Weib und Kind zu ziehen, seiner Nahrung nachzugehen und Gott zu dienen. Ja, selbst eine korrupte Regierung ist immer noch besser als keine. Manche Bilder aus Afrika haben wir ja noch im Kopf. Da, wo es keine Staatsgewalt gibt, da herrscht Totschlag und Mord. Keiner sich seines Lebens, seiner Gesundheit sicher oder seines Eigentums. Also ist eine Regierung wichtig. Spannend finde ich aber auch die Tatsache, dass wiederum das Christentum in den Ländern wächst. Also das ist keine Legitimierung jetzt, aber trotzdem ist es eine spannende Tatsache, dass es in den Ländern wächst, das Christentum, wo es unterdrückt wird. Dort gibt es teilweise eine richtige Erweckung. Das ist einfach etwas, was ich nicht begreife. Und die Anzahl zum Beispiel der Hauskirchen in China und deren Mitglieder steigt von Tag zu Tag an, obwohl es diese Christen in solchen Ländern wirklich schwer haben. Ich habe ein Buch mal gelesen, das nennt sich, heißt Heavenly Man. Er ist ein Mann, der hat diese Hauskirchenbewegung mitgegründet. Ein Mann, der ist um seines Glaubens willen brutal misshandelt worden. Da kommen erschütternde Tatsachen ans Licht, wo ich selber bei dem Lesen dieses Buches mit meinen Tränen kämpfen musste. Und in solchen Ländern, wo ich um einzelne Menschen weine, herrscht Erweckung. Das ist ja eigentlich gar kein Grund zu weinen, eher ein Grund, sich zu freuen. Da ist Gott am Werk. Wer das gerne mal ausleihen möchte, ich gebe es hiermit zur Verfügung. Es hat auch beim letzten Buch gut geklappt, das ist dann doch bei ein paar durch die Reihen gegangen. Also, der Staat ist eine göttliche Einrichtung, selbst dann, wenn nicht immer alles so rosig zu sein scheint. Der zweite Gedanke, der Staat hat die Aufgabe, Gutes zu fördern und dem Bösen zu widerstehen. Denn von denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. So wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Der Staat hat also auch eine Aufgabe. Er ist nicht einfach nur Staat, sondern er muss Gutes tun und Böses bekämpfen. Dafür, so heißt es in unserem Text, hat er sogar das Schwert in die Hand bekommen. Und deswegen ist es gut, dass Gott für uns eine Regierung einsetzt oder eingesetzt hat. Wie gesagt, denn selbst eine schlimme Regierung hat was Gutes. Zum Beispiel bei den Römern. Die Römer, die haben angefangen oder haben weitestgehend mit dem Banditenunwesen aufgeräumt. Sie haben das Mittelmeer von den Piraten gesäubert. Kennen wir alle Asterix, die Öme, und dann am Ende landen die Piraten doch immer wieder im Wasser. Aber das war ist zwar hier ein Comic, aber das war so. Die Römer haben die Meere von den Piraten gesäubert. Die Römer haben auch dafür gesorgt, dass das erste Mal in der Geschichte Handelswege zwischen Deutschland zum Beispiel und Palästina relativ sicher waren. Und wir sehen ein Straßennetz, das war über das ganze Mittelmeerraum. Auch deswegen konnte sich übrigens die frohe Botschaft ausbreiten, weil zum einen auch die Sprache universal war und zum anderen, weil die Wege eben auch gut waren, um die Briefe und solche Dinge einfach auch mitzunehmen. Da hat Gott ein System benutzt, um an sein Ziel zu kommen. Entlang dieser Handelswege konnte sich das Evangelium so schnell ausbreiten, dass bereits Ende des 2. Jahrhunderts christliche Gemeinden in Köln, Trier und Straßburg gab. Und die Römer, die garantierten auch Religionsfreiheit, zumindest dann später, obwohl der Kaiser sich da auch immer noch selbst als Gott sah. Und auch heute gibt es über den Staat Positives zu sagen. In Deutschland haben wir auch Religionsfreiheit. Das gilt in vielen, vielen, vielen Ländern nicht. Man kann in Deutschland fast alles glauben und bekennen, was man will, sogar den christlichen Glauben. Es wird auch immer schwerer, gar keine Frage. Und wir müssen uns auch oft für den christlichen Glauben ganz schön kämpfen, ist vielleicht das negative Wort, aber wir müssen ihn bekennen und wir kriegen viel Gegenwind. Aber wir dürfen es. Und die Justiz bewahrt uns heute noch vor Verbrechern, Mördern und vielem mehr. Da tut der Staat auch heute Gutes. Und die Straßen, auf denen ihr hierher gekommen seid, die sind großteils auch vom Staat gebaut oder eben von den Einrichtungen darunter. Die roten Ampeln stören zwar, aber ohne Straßen würde der Weg sehr viel länger dauern. Und vieles wäre, vieles, was wir tun, egal ob Gemeinde oder Privatperson, wäre ohne den Staat gar nicht richtig möglich. Und dann kommen wir zum letzten und eigentlich entscheidenden Punkt. Die Frage nämlich, was sollen wir für den Staat tun? Und vielleicht erinnert ihr euch an eine Person, die mal was gesagt hat. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Heißt übersetzt, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was kann ich für mein Land tun? Das hat John F. Kennedy gesagt. Er hat damit etwas Wichtiges erkannt. Und die Bibel sagt uns, wie wir das machen können. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie ist Gottes Diener. Auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Was bedeuten jetzt diese Verse für uns? Ganz einfach, wir sollen vor dem Staat Respekt haben, ihn achten und die Regeln, die er uns auferlegt, auch befolgen, denn sie sind auch wichtig und gut. Wir haben im ersten Abschnitt gehört, wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Also, was sollen wir für den Staat tun? Wir brauchen oder sollen Respekt vor den Ordnungen. Und hier mit dem Beispiel ist es die Straßenverkehrsordnung. Das ist schon länger her, da saß ich mal im Auto und habe auf Christina warten müssen. Da war sie, glaube ich, in der Post. Und da gab es eine Fußgängerampel, die schaltete in dieser Zeit dreimal auf Rot, weil Fußgänger die Straße überqueren wollten, was ja auch gut ist. Alle Autos hielten brav, aber in dieser Zeit der Rotphasen sind 5 Fahrräder über diese Ampel gefahren. Auch die dürfen das eigentlich nicht. Aber wenn ich mir mal ehrlich bin, da muss ich mich auch öfters mal an die eigene Nase fassen. Vielleicht kennt ihr auch diese Schilder. 50 oder 70 bedeutet, dass ich 50 oder 70 fahren soll. Leider kommt es auch auf meinem Tacho immer wieder vor, dass diese Zahlen irgendwie anders sind. Man hat es zwar manchmal eilig, aber das macht mein Fehlverhalten ja nicht richtig. Und wenn ich jetzt an die Worte denke, wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, dann bin ich schon ganz schön hinterfragt. Dann habe ich vielleicht sogar ein Problem, wenn ich das häufig so mache. Dann respektiere ich ja auch eigentlich nicht das, was der Staat, der ja von Gott eingesetzt ist, mir sagt. Und das bedeutet manchmal, dass wir uns eben den Regeln unterordnen müssen. Selbst Regeln, die uns vielleicht behindern oder uns unsinnig erscheinen. Fahrt mit mir mal auf der Autobahn, wenn es plötzlich heißt, man muss 60 fahren. Wo ich denke, auf jeder kleinen Straße außerhalb kann man 100 fahren. Das ist manchmal, fragt meine Frau, die kann jetzt auch beantworten, wie ich dann bin. Aber es zu folgen ist uns eben hier ein Beispiel. Ein anderes Beispiel kennt ihr vielleicht auch, die Steuer. Wie schnell ist man überlegen, was man da alles angeben könnte, wie schnell rundet man auf oder eben ab, je nachdem, welche Zahl man braucht. Aber auch da ist es wichtig, dass wir das machen, was der Wahrheit entspricht. Auch da heißt es, wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt den Anordnungen Gottes. Und das nächste, was wir tun können, und damit sind wir auch beim heutigen Thema oder heutigen Tag, nicht Thema, wählen gehen, Einfluss nutzen. Den Staat zu respektieren bedeutet nicht, dass alles gut ist, was andere wollen. Deshalb sollen wir eben davon Gebrauch machen, diesen Staat auch mitzugestalten. Heute ist Bundestagswahl. Ich mache auch hier keine Werbung für irgendeine Partei, aber es ist wichtig, dass wir wählen gehen. Wenn wir das nicht machen, dann kennt ihr das alles, dann ändern sich die prozentualen Punkte und dann kommen die Splitterparteien hoch und wie auch immer. Wichtig ist, dass wir auch von diesem Möglichkeit Gebrauch machen und auch wählen gehen. Denn auch das ist etwas, was der Staat von uns möchte. Das ist keine Pflicht, aber er möchte es. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das machen. Aber viel wichtiger in diesem Ganzen ist das Gebet. Die wichtigste Einflussnahme ist nicht der Gang zur Wahlurne, sondern das Gebet. Und die Bibel macht uns deshalb deutlich, warum. In 1. Timotheus 2, Vers 1 heißt es, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und ich mache mal eine Klammer auf, wenn das heißt hier in aller Frömmigkeit, dann hat das auch damit zu tun, dass wir darum beten können, dass es uns gut geht, damit auch wir heute noch die Möglichkeit haben, zum Beispiel in unserem Land von Jesus zu erzählen. Und wenn ich mein Verhalten der vergangenen Wochen anschaue, dann war ich schnell im Diskutieren. Ich habe die Wahlarenen angeguckt, ich habe das Kanzlerduell angeschaut und vieles mehr. Und ich war schnell im Diskutieren. Ich war vielleicht sogar manchmal auch schnell im Verurteilen. Und wenn ich dann überlege, wie oft ich den Staat in dieser Zeit im Gebet unterstützt habe, dann schaut auch meine Bilanz gar nicht so rosig aus. Natürlich im Gebetskreis oder so, dann betet man auch. Aber so für mich habe ich gemerkt im Nachhinein beim Vorbereiten, das war eigentlich echt nicht so der Hit. Und wir sehen doch auch heute noch viel Positives an der Regierung. Und wir sollen dafür beten, dass das Positive bleibt. Wir sehen vielleicht auch Negatives und wir dürfen beten, dass sich das ändert. Es gibt also Möglichkeiten und Aufgaben für uns. Vielleicht bleiben jetzt auch manche Fragen, wie das Umgehen auch mit diesen schlimmen Regimen. Aber ich mache euch Mut, auch da dran zu bleiben, auch da mal nachzuforschen. Und mache uns Mut, auch heute diesen Tag zu nutzen, um aber eben nicht nur das Kreuz zu setzen, sondern eben auch um zu beten. Amen.